Gewerkschaften boomen. Arbeitskampf und Streiks sind so präsent wie lange nicht mehr. 2023 legten Beschäftigte an Unikliniken ihre Arbeit nieder. Kitas wurden bestreikt, Flughäfen, der Einzelhandel und natürlich die Bahn. In ganz Deutschland standen immer wieder die Züge still, weil sich die Gewerkschaft der Lokführer im zähen Tarifstreit mit der Deutschen Bahn befand. Warnstreiks, wohin man nur blickt. Gleichzeitig denken Konzernvorstände und Wirtschaftsverbände in Deutschland laut darüber nach, das Streikrecht einzuschränken. In Spanien und Italien sind Einschränkungen bereits Realität. Als im März italienische Bahnbeschäftigte für Tage die Arbeit niederlegen wollten, begrenzte eine Kommission deren Arbeitskampf auf wenige Stunden pro Tag. Und was hat das mit der EU zu tun? Wie finden Interessen von ArbeiterInnen ihren Weg ins Europäische Parlament? Finden sie ihn überhaupt? Darüber hat mein Kollege Jürgen Klute vom Europablog in Brüssel mit Rudi Kennes gesprochen. Er ist Mitarbeiter eines Abgeordneten der Partei der Arbeit Belgiens und kandidiert nun für das Europaparlament. Und er findet, dass die Arbeiterklasse im Europäischen Parlament eine Stimme haben muss. Von seiner Arbeit, vor allem seiner gewerkschaftlichen Arbeit, und was er meint, im EU-Parlament bewirken zu können, davon hören wir jetzt.
Europa to go. Ein Podcast, der dich anlässlich der Europawahl 2024 ins Herz der EU mitnimmt. Begleite uns nach Brüssel und erfahre mehr über Institutionen wie das Europäische Parlament und was dort entschieden wird. Bürokratiemonster, Arena der Lobbyisten oder bemerkenswerte Demokratie? Erfahre es im Podcast Europa to go. Eine Kooperation von ND und den Plattformen europa.blog und die-zukunft.eu.
Ich sitze hier im belgischen Parlament mit Rudi Kennes. Rudi Kennes ist Mitarbeiter für einen Abgeordneten der PVDA. Das ist die Partei von der Arbeit, Partei von der Arbeit in Niederländisch. Klingt fast wie Deutsch. Und du kandidierst für das Europäische Parlament für den 9. Juni, dann finden hier die Wahlen, wie in Deutschland, finden sie dann auch in Belgien statt. Vielleicht kannst du erstmal ganz kurz dich selber vorstellen. Du warst nicht immer in der Politik, du hast ja eine Karriere eigentlich als Gewerkschafter, wenn man Karriere sagen darf, als Gewerkschafter und Betriebsrat hinter dir. Vielleicht kannst du da erstmal so ganz kurz sagen, was ist so dein Hintergrund, dein beruflicher und politischer, gewerkschaftlicher Hintergrund?
Ja, wie gesagt, ich bin der Rudi Kennes und arbeite jetzt hier im föderales Parlament von Belgien. Bin 64 Jahre alt und habe eigentlich eine Geschichte. Meistens meiner Zeit war in die Gewerkschaft. Also ich bin, wenn ich 18 Jahre war, das muss so sein, weil das Schichtarbeit war, bin ich angefangen zu arbeiten bei Opel Antwerpen. Ne? Das ist der älteste Fabrik außerhalb der USA. General Motors Continental war das damals. Und habe da nach 5, 6 Jahren Fließarbeit die Gewerkschaft hat mich gefunden, weil es auch unterschiedliche Wahlen gibt für Jungvertreter. Ne? Dann bin ich also im Betriebsrat reingekommen, weil meine Schulung war auch in diesem Richtung. Und habe dann eine Karriere gehabt, insgesamt von 33 Jahren bei Opel. Erstens also in die Gewerkschaft, Betriebsrat. Und weil unsere Nummer eins, lass mal sagen, unsere Verantwortliche von den Plant, wenn die europäischen Betriebsraten gegründet sind, dann hat er gefragt, ja, du sprichst verschiedene Sprachen, willst du das machen? Ne? Und ich habe schon gesehen im Laufe der Zeit, dass man nicht alles klären kann im eigenen Werk, lass mal sagen, mal schnell auch, weil ich immer in die sozialdemokratische Bewegung aktiv war, gesehen, weil ja, wenn man etwas ändern muss, dann muss das auf mindestens europäischer Ebene, weil wir natürlich ein bisschen, ja, sag mal, für belgische Maßnahmen war es natürlich ein Riesenwerk in Antwerpen, Aber auf europäischer oder weltweiter Ebene waren wir nur die verlängerte Werkbank von Rüsselsheim, unsere Hauptsessel. Und wenn die europäische Betriebsrat gegründet ist, dann habe ich glaube, Chance gehabt, weil dieser europäische Betriebsrat beim Opel immer international oder mindestens auf europäischer Basis aufgebaut war. Das heißt, in meistens der Konzerne oder Multinationals, wo Eurobetriebsraten aktiv waren, war es immer so, dass die großen Länder, wo die meiste Belegschaft war, dass die natürlich der Dienst ausmachen. Ja? Dass sie sagen, ja, Steering Committee, das sind dann 4 Mitglieder, sind 3 Deutsche oder 3 Italiener, das habe ich alles gesehen beim Fiat und so weiter. In unserem Eurobetriebsrat nicht. Obwohl die Deutschen zum Beispiel 65% der Belegschaft hatten, hatten wir 30 Sitze und die deutschen Kollegen haben nur 5 gefragt. Die haben gesagt, unser Eurobetriebsrat muss nicht nur theoretisch sein, ne, weil man könnte nur informieren und konsultieren, aber die haben gesagt, wenn wir etwas ändern wollen, ja, dann müssen wir sehr weit verbreiten in Europa. Also diese Tradition haben wir weitergesetzt, in diesem Sinne, dass zum Beispiel unsere polnische und unsere ungarische Kollegen uns beigetreten sind. Wir haben Vereinbarungen gemacht mit Management, obwohl es gesetzlich nicht vorgeschrieben war. Das war das mal noch Ostländer, die waren noch nicht bei der Europäischen Union. Trotzdem haben wir gesagt, ja, die müssen dazukommen. Und ich habe dann sofort Erfahrung gehabt mit einem Eurobetriebsrat und speziell mein Vorsitzender, der Klaus Franz, der immer gesagt hat, wir dürfen nicht hier unter unserer Kirchturm bleiben, wir müssen einen Blick haben auf die Welt, weil GM war eine der meist globalen Firmen und gegen diese Strategien, die entwickelt werden, müssen wir auch mindestens eine europäische, aber noch viel besser eine weltweite Strategie gegenübersetzen. Weil wir müssen immer sehen, dass wir am Tisch kommen, wo die Entscheidungen fallen. Nicht nur alles ja, zulassen, was... ja. Und das haben wir dann auch die letzten Jahre versucht. GM war aufgebaut in 5 Regionen der Welt und dann haben wir auch, wie ein europäischer Betriebsrat, haben wir auch damals eine Konstruktion aufgebaut im Ostasien, eine in die USA zusammen mit den Kanadier und Mexiko. Und wir haben die gleiche Region, ja, sag mal, kopiert, um in die ganze Welt ein weltweites Betriebsrat aufzubauen. Ich habe das nicht mehr mitmachen können, weil die im 2010 haben die das Werk in Antwerpen geschlossen. Ne, der Nick Reilly, obwohl es kein Businessplan war, dass das zulässt, zu sagen, wir brauchen diese oder diese Werke zu schließen. Wir hatten schon lange gesehen, dass die Strategie von Opel, dass die Entscheidungen von GM eigentlich sehr, sehr negativ waren. Opel war ein weltweites Marke und die haben gesagt, nee, nur Regionen und ja, man sieht heute, was daraus gekommen ist, alles ist jetzt PSA-Gruppe. Opel hat ja, eigentlich nicht so viel mehr zu sagen, tut mir sehr leid, aber das ist so. Wenn meine Fabrik dann geschlossen ist, dann hat die Gewerkschaft mich gefragt, Mitarbeiter zu werden für unsere damalige Vorsitzende Rudi De Leeuw. Also das Dachverband, der ABVV, ne, habe ich dann 10 Jahre gearbeitet und seit 3 Jahren arbeite ich jetzt für die PVDA, für die Belgische Arbeiterpartei, weil die Ideologie mich sehr nah war, weil die auch eine nationale Partei ist, ja, die einzigste nationale Partei in Belgien. Wir vertreten Brüssel, Wallonen und Flammen, weil wir glauben daran, dass es ganz wichtig ist, dass die Arbeiterklasse in Belgien eins bleibt. So, das ist so ein bisschen mein Argument gewesen, zu kandidieren hier, um hier zu arbeiten. Und jetzt hat die Partei mich gefragt, also Spitzenkandidat zu sein für die europäische Wahlen, weil es unsere Strategie ist. Wir sind auch die einzigste Partei hier in Belgien, die ein flämisches Parlament, in Brüsseler Parlament, wallonisches Parlament und im föderalen Parlament Arbeiterabgeordnete hat. Das heißt, ehemalige Gewerkschaftler, die, ihre Verdienst hätten in die Gewerkschaften, ne? Die also richtige Figuren sind in die Gewerkschaften. Und wir glauben daran, dass die einzige Kraft, die in die Gesellschaft etwas ändern kann, dass das die Gewerkschaften sind. Ja? Wir glauben nicht, dass die Power, die Macht im Parlament ist, aber unsere Strategie ist immer, die Leute eine Stimme zu geben, die Leute zu organisieren und ihre Probleme hier ins Parlament reinzuführen und dann versuchen, zusammen mit Leuten in die Gesellschaft etwas zu ändern. Alles, was wichtig geändert ist in die Gesellschaft, in Richtung mehr soziale Politik, ist nie in ein Parlament abgestimmt. Ist immer auf die Straße. Da waren die Änderungen. Nie in ein Parlament. Und das ist, was wir glauben, und das ist unsere Strategie. Und wir hatten schon Arbeiter in die differente Parlament. Nur das Einzige, was wir noch nicht dran waren, war das Europäische Parlament. Und das ist jetzt die Zielsetzung, dass zuerst mal in die belgische Geschichte eine Arbeiter in euer Parlament reinkommt.
Wenn du dich für die EU und die anstehende Europawahl interessierst, dann gefällt dir sicher auch die Veranstaltungsreihe Europa solidarisch. Mit insgesamt 4 Podiumsdiskussionen widmet sich die Reihe linken emanzipatorischen Perspektiven, Forderungen und Utopien im Kontext der bevorstehenden Europawahl. Diskutieren werden unter anderem JournalistInnen, AktivistInnen, WissenschaftlerInnen, Medienschaffende und VertreterInnen aus der Politik. Wie steht es um die Klimapolitik der EU? Warum leben so viele Menschen in Armut und was sind Ansätze nachhaltiger Sozialpolitik? Welche Rolle spielt die EU in Bezug auf Datenschutz und unsere Medienlandschaft? Was sind die Interessen Europas am Sterben im Mittelmeer und wie sieht demgegenüber eine linke Migrationspolitik aus? Gemeinsam wollen wir Ideen eines solidarischen Europas sichtbar machen und so den Versuch unternehmen, dem aktuellen europaweiten Rechtsruck entgegenzuwirken. Für ein Europa für alle. Die Reihe ist eine Kooperation zwischen dem ND, der Linken Medienakademie e.V. und dem Münzenberg Forum. Jeden Monat am Franz-Mehring-Platz 1 in Berlin und im Livestream. Mehr Infos dazu auf dasnd.de/europa-dialoge.
Wenn ich das richtig verstanden habe, du warst ursprünglich bei der sozialistischen Partei, bei der sozialdemokratischen Partei, genau. Und bist dann gewechselt, ne?
Genau. Das war so, dass meine Mutter war Kommunistin, mein Vater war Sozialdemokrat. Und in meiner Zeit, also ich bin von 1959, also 60er Jahre, 70er Jahre, dann gab es eigentlich in Belgien keine kommunistische Partei oder Bewegung. Ne? Die gehen alle immer weniger. Und ich bin also aufgewachsen in die sozialdemokratische Bewegung, bei den Roten Falken, bei diesen Jungsozialisten, die Jusos und so weiter und so fort. Das Moment, dass eigentlich die frühere AMADA eigentlich umgewandelt ist in Arbeiterpartei. Und dann habe ich wirklich gefunden, dass das eine Partei ist, die wirklich nicht dieses System managen will, aber etwas anderes. Ne? Wir nennen das Sozialismus 2.0. Ne? Wie das aussieht, das wissen wir nicht. Wir sagen auch nicht, wir haben diese Evangelien, was das betrifft. Aber weil wir suchen unseren Weg in einem anderen System, einem mehr sozialen System, Richtung Sozialismus. Ja.
Ja, dann lass uns mal auf die Europäische Union zu sprechen kommen. Du hast ja sehr deutlich gemacht, dass du einen Hintergrund als Gewerkschafter und als Arbeiter hast. Was ist denn aus deiner Sicht an der Europäischen Union veränderungsbedürftig?
Erstens glaube ich, dass es ganz wichtig ist, dass es eine Arbeiterstimme gibt in das Europäische Parlament, weil auf diesem Moment, ich nenne das ein großes demokratisches Defizit jetzt, ne, wenn man sich anguckt, wer dort ist, wie die alle bezahlt werden, ja, die leben in ganz anderer Welt wie der Arbeiterklasse. Wenn man kann sich da Gesetze wählen, wo man selber keinen Einfluss hat oder zumindest, ja, wie sagt man das denn wieder auf Deutsch, also weil man eine negative Einfluss oder etwas Negatives, eine negative Erfahrung. Wenn morgen die Energiepreise hochgehen, Europäisches Parlament, 10.000 bis 15.000 Euro pro Monat, ist mir scheißegal doch, ne? So, man kann da machen, was man will, man hat keine Nachteile von was man abstimmt. Und ich glaube, dass es notwendig ist, dass die Arbeiterklasse dort eine Stimme hat. Und das sage ich da auch in meiner Kampagne. Ja? Du sollst mich nicht wählen, dass ich sage, wählt mich und ich soll es alles ändern. Ne? Nee, so machen wir das nicht. So machen wir das nicht. Aber ich werde deine Stimme, ich werde dich mitorganisieren und deine Stimme dort, ja, dass es auch eine andere Stimme gibt. Weil jetzt sind die alle ein bisschen mehr in diesem Richtung, ein bisschen mehr in diesem Richtung, aber alle sind mit einverstanden in die Richtung von der Europäischen Union und das heißt mehr Liberalismus, mehr Liberalismus. Und immer wenn es Probleme gibt mit diesem Liberalismus, dann ist die Lösung für ihnen noch mehr Liberalismus. Ja? Also Leute, die immer das Gleiche versuchen und trotzdem eine Hoffnung haben, dass die Auskunft etwas anderes ist, ich glaube nicht, das ist die richtige Strategie.
Ja, also das heißt, aus deiner Sicht und aus auch Sicht deiner Partei geht es erstmal überhaupt darum, dass das Parlament etwas anders zusammengesetzt wird, dass also andere Stimmen.
Aufzuwachsen.
Ja, aufzuwachen.
Die schlafen jetzt. Die schlafen jetzt.
Ne? Okay. Also das heißt, also es geht euch nicht darum, erstmal sozusagen Sozialismus in die Europäische Union einzubringen, sondern erstmal durchaus sehr bescheiden zu sagen, wir wollen eine Stimme den Arbeitern im Parlament geben.
Ja klar, wir haben natürlich Ambitionen, aber es gibt ein belgisches Gesetz und das heißt, man muss zuerst lernen zu wandeln und dann laufen, ja, nicht umgekehrt. Also man muss sich die Realität anschauen und ich sehe es so, meine Aufgabe wird nicht viel anders sein als in diesem Eurobetriebsrat. Das heißt, wir haben da auch immer gesucht nach, auf Französisch gesagt, Compagnons de route, ne? Mhm. Leute, die also in die gleiche Richtung gehen. Deshalb sagen wir auch, wir haben nicht alle Wahrheit im Pacht. Ja? Also guck mich nicht an und sage, ja, er wird das alles lösen. Ein Sitz aus 750 oder so etwas, das ändert sich nicht. Es stimmt, dass auch im Europarlament ist nicht so diese strikte, enge Parteidisziplin. Und wir hoffen dort mit vernünftigen Vorschlägen, ja, irgendwo, wie sagt man das auf Deutsch? Drachkraft, wie sagt man das?
Unterstützung zu bekommen.
Ja, also Unterstützung zu bekommen und in diesem Sinne doch etwas zu ändern. Ja? Wird nicht gleich die große Revolution sein, verkünden wir auch nicht, aber wir glauben, dass wir da einen Unterschied machen können mit anderen Kollegen, mit anderen Fraktionen, mit was weiß der Teufel alles. Wir glauben daran, aber Hauptsache ist auch eine andere Stimme zu hören im Parlament. Das ist die erste Aufgabe, weil jetzt ist keine Stimme da. Jetzt wird das alles entschieden und die Nationalparlamente übernehmen das. Ne? Fast 70-80% der belgischen Gesetze sind nur Übernahme von europäischen Direktiven. Dort ist für mich das demokratische Defizit auch. Da gibt es keine Kontrolle. Das sind Entscheidungen, ne? Anbefehlungen heißt es auf schön Flämisch. Aber wer entscheidet und wer kann am Ende des Tages zur Verantwortlichkeit gerufen werden? Die machen, was die wollen.
Du hast gesagt, dass aus deiner Sicht das Europäische Parlament zu liberal ist oder die europäische Politik zu liberal orientiert ist. Ja. Gibt es aus deiner Sicht aber auch Vorteile, wo du sagen würdest, das ist durchaus sinnvoll, dass es da die Europäische Union gibt? Da nutzt sie auch durchaus Arbeitnehmern und auch Gewerkschaften und Betriebsräten.
Ich glaube nicht so stark, auf diesen Moment glaube ich da nicht so stark dran, weil ich glaube, dass wir in die Vergangenheit der Europäischen Union und Parlament bessere Chancen hatten. Ich gehe mal zurück in die Geschichte. Es gab eine Zeit, dass damals, ich glaube, 10 oder 12 progressive Regionen gab in Europa. Trotzdem war das Ende war immer mehr Liberalismus. Also ich glaube, dass wir auf diesen Moment, lass mal sagen, es ist 5 vor 12. Weil die Auskunft von dieser Wahl, ich glaube, wir werden in Richtung eines sehr, sehr rechten Parlament gehen. Und da ist es eine doppelte Aufgabe für uns, dass zumindest ein klein bisschen die linke Lokomotive zu sein, um die Debatte in Richtung die echten Probleme der Menschen zu bekommen. Weil ich glaube, jetzt da wird viel über Menschen geredet, aber nicht mit Menschen. Und das ist der Unterschied bei uns, was wir auch machen, diese Politik. Und diese Politik werden wir auch in Europa machen. Mit den Leuten reden und nicht nur über die Leute reden. Und deshalb haben wir, weil es wird viel gefragt, ja, warum wächst die Arbeiterpartei in Belgien so schnell? Ne? Weil es geht in 4 Jahre doppeltes, also das. Und das hat auch mit diesem Sinn zu tun, dass man sich, wo macht der Arbeiter an Politik? In seiner Gewerkschaft. Dort macht er am ersten Phase Politik. Und wir glauben auch daran, das ist auch ein Argument, mit den Gewerkschaften zu arbeiten. Das ist, wenn man die Geschichte anguckt, solange man Gewerkschaften nicht zerschlagen kann, kann man keine Etat de police oder ein Regime installieren, das ist nicht möglich. Ne? Faschismus könnte nur eine Chance haben, wenn die Gewerkschaften kaputt waren. Nicht bevor. Solange die Arbeiterklasse ihre Organisation noch immer hat, ne, glauben wir daran, dass wir das noch mal umkehren können, dass wir etwas ändern können. Und deshalb arbeiten wir so stark in die Gewerkschaften, unterstützen auch die Gewerkschaften. Und ich glaube auch, dass es nicht eine Stimme der Arbeiterklasse, aber dass ich auch eine Stimme der Gewerkschaften in Europa reinbringen kann. Ja? Weil was wir jetzt sehen in Europa, zum Beispiel der Kommissar von die interne Markt, ne? Ein Tag bevor er Kommissar war, war er ein CEO. Ja? So, was für Interesse hat er dann? Hat er Interesse für die Arbeiterklasse oder hat er andere Interessen? Das ist die Frage. Ich warte noch immer drauf, wenn zum Beispiel ein Kommissar vorgetragen wird, sagt er, an Gewerkschaften, wir nehmen jetzt ein Gewerkschafter, ne? dass wir das so ein bisschen ausgleichen können. Wird nicht sein, nicht auf kurzer Termin, sehe ich nicht so. Und alles andere von Politik, das glaube ich, die laufen immer nur die USA hinterher, ne? Europa, die sollen ich sie Vorteile. Europa kann eine in eine multipolare Welt, was es jetzt wert, ne? Die unipolare Welt, wo die USA träumt, weil wir sind jetzt Sheriff, ja, und jeder soll sich zu uns. Nee, die Zeit ist vorbei. Man sieht es auch. Die Industrie wird immer weniger in Europa. Warum? 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 Die Handelsverträge, die sind jetzt, also wie lange wie weniger. wir können es nicht mehr wie bevor, weil Europa noch immer so ein bisschen einen neokolonialen Blick hat auf den Rest der Welt und der Welt auf diesen Moment, die ändert. Und man sieht jetzt, dass zumeist das globale Süden, wie wir sagen, dass die andere Partner wählen. Das hat zwei Urteile. Erstens, ich glaube, dass die anderen Regionen, die jetzt wählen, dass die mehr Vorteile geben wie die Europäische Union. Oder, dass die in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen hatten mit der EU. Du darfst nicht vergessen, zum Beispiel die Covid-Krise. Wir haben immer als Arbeiterpartei dafür gekämpft, dass es nicht Big Pharma sein soll, die entscheidet, ob die Vaccins freigegeben werden, ja oder nein. Es sollen die Regierungen sein, die sollen freigegeben werden. Und jetzt haben wir im Süden viele Länder, auch mit Ökonomien, die wachsen, die es nicht vergessen haben. Wir haben Covid schon lange vergessen, schon lange, weil es war etwas Negatives und Menschen, wenn es negativ ist, man versucht es so ein bisschen wegzudrücken, ne? Eine Hoffnung, bessere Zeiten. Aber im Süden des Landes haben die noch Erfahrung, 2 Jahre vorher sind Tausende, Hunderttausende, vielleicht Millionen Leute verstorben, was eigentlich nicht nötig wäre, wenn die Vaccins unmittelbar verteilt werden auf die ganze Welt, dann war es nicht so weit gekommen. Und ich glaube, das spielt in die Leute ihr Kopf jetzt. Und deshalb müssen wir nicht nur die USA hinterherlaufen oder andere hinterher, aber eine eigene Politik und nicht mit diesem neokolonialen Blick, aber ein Vertragen machen auf gleichen Augenhöhe. Respektvoll für das Süden. Und ich glaube, dass Europa dort die Differenz sein könnte, wenn es wollt. Aber nicht auf diese Weise, nicht in diese Richtung, die wir jetzt marschieren. Weil am Ende des Tages, man sieht es auch bei diesem Protektionismus jetzt in die USA, wir werden die Verlierer sein. Wir werden die Verlierer sein. Auf Energiebasis zum Beispiel. Wir waren sehr abhängig vom russischen Gas. Ja? Jetzt mit diesem Krieg in Ukraine, ja, könnte nicht mehr sein. Ne? Und jetzt sind wir abhängig von USA. Mit ganz schlechter Gas produziert in ganz schlechte umweltliche, also wie nennt das, diese Fracken, ne?
Fracking.
Ja, 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 ja. Skaligas nennt das. Also das, ja, es tut die Umwelt, ganz, es ist ganz, ganz schlecht.
Ja, ja.
Aber mein Punkt ist, wir sollten nicht sagen, eine Abhängigkeit von einer Region sollten wir nichts eintauschen, sollten wir nicht eintauschen für eine Abhängigkeit von einer anderen Region. Wir sollten selber investieren in Energie, aber nicht nur privat. Wir brauchen das wieder im publiken Händen, sodass wir wieder langfristige Preise stellen können. Und da ist es doch ganz komisch, dass eine Arbeiterpartei jetzt sagt, wir sollen diese Preise jetzt befrieren, einfrieren, ja, diese Energiepreise, und etwas abnehmen von diesen Gewinnen, die privaten Energiekonzerne machen. Weil jetzt sehen wir, dass auch kleine selbstständige Händler und kleine Betriebe, die kommen jetzt auf uns zu, die sagen, jetzt müssen wir hören von modernen Kommunisten, ja, bessere Vorschläge wie die Kapitalisten. Ja, weil die letzte Verordnungen in Europa heißen, dass es noch schwieriger wird, langfristige Vertragen zu bekommen für eine feste Preis. Nur die Multis werden es können, nicht die normalen Betriebe. Die sollen mit walzen auf das Rhythmus von der Spekulation. Ja, so.
Ja, Du hast ja schon so ein bisschen angedeutet mit dem, was du erzählt hast, was du gesagt hast, in welche Richtung die Politik deiner Partei geht, der Arbeiterpartei. Was sind denn so die zwei, drei Kernpunkte an politischen Forderungen, mit denen ihr in den Wahlkampf geht hier in Belgien als Partei?
Unsere Punkte hier, die wir hier also in Belgien verkündigen, ist erstens diese Politik, die ich schon genannt hatte, von Leuten, die keine Ahnung haben, was normale Menschen wie die jeden Tag kämpfen müssen, um alles bezahlen zu können. Das ist das Erste. Für uns sagen wir, die Löhne und Gehälter von Europäischem Parlament mindestens halbieren. Mindestens. Ja? Wollen wir nicht. Diese Löhne, also das ist zu weit weg von dieser normalen Welt. Ne? Zweitens ist natürlich ja, unsere Stimme, wie gesagt, ich wiederhole es, kann nicht anders sagen, ist eine Stimme der Arbeiterklasse im Europarlament bringen. Und drittens die Energiefrage und auch diese Richtung mit dieser, ja, wo gehen wir hin? Sollen wir immer die USA hinterherlaufen oder unabhängige Politik? Eine multipolare Welt und mit jeder Region auf gleiche Augenhöhe. Nicht sehen, ja, das sind die Schlechten, das sind die Guten. Ja, ist ganz einfach, dann braucht man keine Debatte mehr. Das ist, ja, so, das sind die drei Punkte hier in Belgien.
Du hast ja gute Aussichten, ins Parlament gewählt zu werden, denke ich. Ne? Ihr habt jetzt auch schon einen Abgeordneten aus dem französischsprachigen Teil der Arbeiterpartei. Wie sehen im Augenblick die Umfragewerte aus? Kommt ihr mit einer? Habt ihr Aussicht wieder auf einen Platz oder habt ihr Aussicht auf möglicherweise auch zwei?
Auf französischer Seite ist es möglich, sehr gut möglich, eigentlich zwei Abgeordnete zu haben. Auf flämischer Seite ist es so, dass einer, das muss sowieso gehen, vielleicht ein zweiter, weil es gibt, also die letzte Umfrage hatten wir 10,9 und 1% mehr ist ein zweiter Abgeordneter. Also jede Wahl hat eine Überraschung und wir hoffen, dass wir es sind. Weil was wir sehen in dieser Umfrage ist, meistens wird eine Partei ein bisschen höher, ein bisschen weniger, ein bisschen höher, wir nicht. Wenn man das ansieht, die letzten 5 Jahre, geht immer gleich hoch, immer gleich. Also und wir merken das auch auf die Straße und die Agenda sieht auch sehr, also positiv aus in diesem Sinne. Also die erste Thema Nummer eins ist natürlich Migration. Man versucht immer diese Framing rauszuholen, aber ein paar Wochen vorher ist diese soziale Bombe gefallen, also die Einsparungen für Belgien, 27 Milliarden bis 30 Milliarden einsparen in 5 Jahren. Also das ist eine Katastrophe. Eine Katastrophe wird es sein. Und wir haben schon eine Einsparungsregierung gehabt. Jeder hat gehofft, oh, das sind jetzt progressive Parteien drin, weil wir kommen von den flämischen Nationalisten mit den Liberalen. Ne? Jetzt war es die Grüne und die Sozialdemokraten. Die sind also die 4 Parteien, 4 aus 7 sind progressiv. Aber was die in Realität gemacht haben, ist nur einsparen, nur einsparen. Ja? Die sollten eine Reform machen über Taxen und so weiter, haben nichts gemacht. Ne? Lohnblockierung gibt es heute. Also mit Sozialdemokraten, mit Grünen, keiner versteht das. Also die Sozialdemokraten, die halten sich noch ein bisschen, aber die haben 2 Skandale gehabt wegen Rassismus intern. Also schauen wir mal, was das gibt am Ende des Tages. Und die Grünen, ja, die haben sich... Das Problem ist, also die Umwelt, das Klima ist ein wichtiges Thema. Normalerweise sollte man dann sagen, okay, das ist Rückenwind für die Grünen. Aber die haben nur Peststeuer installiert, ne? Immer so mit dem Finger, ne? Du sollst dein Haus isolieren. Aber die sagen nicht mit, womit, ja? Man braucht Knete dafür. Die sagen, du darfst nicht mehr in die Stadt fahren oder bezahlen. Also, wenn man sich das leisten kann, dann fährt man mit Diesel rein, ne? Und die Leute, die akzeptieren das nicht mehr. Zum Beispiel Antwerpen. Man darf Antwerpen nicht einfahren, nur ab Euronorm 4. Ne? Also ab 4, 5 darf man da reinfahren. Aber in der Mitte der Stadt ist ein Flughafen, Privatflughafen. So, die Leute sehen es auch. Die haben dann so eine spezielle Umweltzone installiert. Ne? Aber durch die Stadt läuft die Schelde. Ne? So. An dieser Seite ist eine Umweltzone, an die andere Seite ist Umweltzone. Aber die Cruise Ships, die kommen rein, ne? Die liegen da 3-4 Tage. So, die Leute verstehen das einfach nicht, ne? Und wir reden nicht über Pflicht. Zum Beispiel, jetzt haben die abgestimmt, vergangene Woche haben die im flämischen Parlament abgestimmt, wenn man ein Haus kauft, dann hat man eine Isolierungspflicht, ja? Wir sagen, nee, wir brauchen ein Isolierungsrecht. Die haben gesagt, erstens Isolierungspflicht und wenn man das nicht macht, dann muss man 5.000 Euro bezahlen. Extra Steuer. Die fragen sich selber nicht, warum kaufen die Leute schlecht isolierte Häuser? Vielleicht, weil sie nicht besser können, ne? Nee, dann kauft man das, weil man nicht besser kann. Und dann muss man für viel Geld alles isolieren und wenn man das nicht macht, dann muss man noch Steuer extra bezahlen. Also das ist doch Wahnsinn. Das ist doch weit weg von der realen Welt. Ne? So, deshalb sehe ich das gute Chance für uns, ja, weil wir sagen, nee, Isolierungsrecht, das heißt, wir brauchen eine Publikbank, die also, wo man das Geld bekommen kann. Mit dieses Geld isoliert man sein Haus. Die Rechnung von Energie geht runter. Mit diesem Unterschied, dass du einspart, bezahlst du wieder das Geld zurück. So, es ist ganz andere, aber wir glauben daran, dass es viel besser ist für die Leute. Ne? Und ja, was auch noch spielt, ist die Einsparungspolitik und die Lohnblockierung. Das heißt, damals hatte mein Vater, hat gearbeitet, meine Mutter könnte zu Hause bleiben und ich könnte Essen bekommen. Ja, das reichte schon aus. Und manchmal gehen wir an die Küste im Urlaub für eine Woche, zwei Wochen. Jetzt, die arbeiten beide, Mann, Frau, und trotzdem sind die arm. Was ist das für eine Zukunft? Also man kann immer ziehen, aber auf einmal geht's Stück, ne? Und wir glauben, dieser Moment ist jetzt dran, um eine andere Politik jetzt da reinzubringen.
Ja, ich habe dann zum Abschluss noch mal eine Frage, die ein bisschen mehr an dich persönlich dann geht. Wenn du also in das Europäische Parlament gewählt wirst, du hast gute Chancen, hast du ja auch gerade noch mal bestätigt, dass ihr in den Umfragen gut positioniert seid. Hast du auch ein persönliches Anliegen, also wo du sagst, na klar, es ist immer im Kontext der Partei und des Parteiprogramms, aber gibt es auch etwas, wo du sagst, wenn ich da reinkomme, dann will ich an dem und dem Punkt, an dem und dem Thema ganz besonders arbeiten und sehen, dass ich da was nach vorne bringe?
Ja, erstens glaube ich, dass erste Aufgabe ist Netzwerk aufbauen. Klar, eins aus 750 wird nicht so viel ändern auf sich selber. Auch wenn ich sehr schön rede und gut rede, wird das nicht ändern. Und zweitens ist die Geschichte von den Lohne und Vorteile von den Leuten. Weil wir, wenn ich im Europarlament, ich bekomme kein 10.000, 14.000 Euro. Ich habe einen Durchschnitt Arbeiterlohn. Das ist genauso für uns, die Abgeordneten hier im Parlament. Die bekommen nicht ihr Geld vom Parlament, die arbeiten 2.300, 2.500 Euro netto, Punkt, Ende Gelände. Und das ist, weil wir immer sagen, wenn man nicht lebt, wie man denkt, dann fängt man an zu denken, wie man lebt. So einfach ist das. Und das ist auch, was wir diese Anti-Establishment ein bisschen natürlich, aber wir glauben auch daran, dass wir das brauchen, um etwas zu ändern. Und auch wieder die Leute an die Politik zu glauben zu lassen. Weil ich bin bestimmt, die Reaktionen, die ich jetzt bekomme, das hat natürlich zu tun mit meinem Werk in meiner Gewerkschaft. Dass die sagen, auch Leute, die rechtsradikal sind, die sagen, ja, du kennst mich, du weißt, wie ich denke, aber für dich, du hast meine Stimme. Weil ich weiß, am Ende des Tages, wir brauchen nicht über alles eine gleiche Meinung zu haben, aber ich weiß am Ende des Tages, du verteidigst mich. Ja? Und das ist, das ist, was wir brauchen, dass die Leute, die sich jetzt wegsehen von Politik, dass die wieder daran glauben. Und das machen wir nur, wenn wir unter die Menschen sind, ja, immer, wenn es ein Problem gibt, irgendwo, ein Streik, du siehst immer mindestens eine Person von unserer Partei, immer. Und so auf diese Weise kann man Vertrauen aufbauen und dann kann man etwas ändern. So glauben wir daran. Das ist unsere Strategie und wir sagen nicht, das ist die Wahrheit. Wir glauben auch, von jedem kann man lernen, ne? Von alles kann man lernen. Aber das ist die Politik, die wir heute machen und die bis jetzt sehr erfolgreich ist.
Europa to go ist eine Kooperation von ND und den Plattformen europa.blog und die-zukunft.eu. Gefällt dir der Podcast? Dann unterstütze uns und unsere Arbeit durch ein Abo der Tageszeitung ND der Tag oder eine Spende auf dasnd.de/support.